Ja, ganz herzlichen Dank. So haben wir euch ein bisschen kennengelernt. Das ist sehr, sehr schön. Müsste eure Deko hier ein bisschen verunstalten. Entschuldigt bitte, mitgebracht. Ja, es hat ein bisschen mit eurem Traufvers zu tun. Aber jetzt muss ich erstmal die offizielle Einleitung zur Predigt machen. Liebe Festversammlung, liebe Friederike, lieber Christoph. Für die Traupredigt habe ich zwei Paar Laufschuhe mitgebracht, einfach aus dem einfachen Grund, weil euer Trautext mich dazu animiert hat, eure Ehe als einen Langstreckenlauf zu bezeichnen. Ehe ist wie ein gemeinsamer Langstreckenlauf mit einigen Besonderheiten. Zunächst einmal ist Ehe kein Wettkampf. Es geht nicht darum, in eurem Ehelauf einen Sieger zu ermitteln und einen Verlierer, sondern ihr beide wollt gemeinsam das Ziel erreichen. Und ich wünsche euch sehr, dass ihr euren Ehelauf voller Dankbarkeit genießen könnt. Was weiter beim Ehe-Langstreckenlauf besonders ist, ist, dass man im Grunde genommen das Ganze nicht planen kann. Hinter jeder Biegung, das kann ich euch versprechen, kommt etwas Neues, Unvorhergesehenes auf euch zu. Zum Beispiel, wenn ihr euer Examen geschafft habt und in den Beruf einsteigt, dann werden die Karten neu gemischt. Oder ein Umzug, oder wenn der Herr euch Kinder schenkt oder Krankheit kommt, was auch immer. Jedes Mal wird es anders und ihr müsst euch neu sortieren. Deswegen, so meine ich, kann man auch eine Beziehung, eine Ehe nicht ausprobieren. Aber ihr werdet beim Laufen, wenn ihr eben keinen Wettkampf daraus macht, doch euren Rhythmus finden. Ihr werdet lernen, eure Kräfte einzuteilen, aufeinander zu warten und einander auch mitzuziehen. Und ganz sicher, ihr werdet euch bestens kennenlernen. Was ist nun die beste Vorbereitung auf euren Ehelanglauf? Ich glaube, die beste Vorbereitung auf euren Ehelanglauf ist euer gemeinsames Versprechen, dass ihr euch heute hier vor Gott und vor den Menschen geben werdet. Nämlich, dass ihr zusammenbleiben wollt, bis der Tod euch scheidet. Für euren Ehelanglauf habt ihr euch einen Trauvers ausgewählt, den ich jetzt vorlesen will. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ein bisschen was zum Kontext. Der Brief, der zweite Timotheusbrief, stammt von Paulus und er schickt diesen Brief an einen jungen Freund. Und der steht am Anfang, so scheint mir, einer neuen großen Herausforderung. Und Paulus hat so den Eindruck, den jungen Mann muss ich ein wenig ermutigen. Paulus selbst ist schon älter und er blickt auf einen langen Lebensweg zurück. Und er möchte gerne die Erfahrung, die er erfolgreich auf diesem Lebensweg gemacht hat, an diesen Timotheus weitergeben. Er gibt ihm keine Karte, keinen Plan mit, das finde ich sehr spannend, sondern eine Art Starterpaket stellt er ihm zusammen, der sich bei ihm auf dem Lebensweg bewährt hat. Und diese Ausrüstung, dieses Starterpaket habt ihr euch eben auch ausgesucht. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe einen Künstler gebeten, extra für eure Predigt, 4 Symbole zu malen, damit, in der Regel ist es ja so, die Brautleute leben wie in Trance bei ihrer Trauung. Und ihr könnt dann anhand der Schuhe und der Symbole hoffentlich wieder rekapitulieren, was wir so euch heute mitgegeben haben. Fangen wir mal mit dem ersten Symbol an. Nee, nur das eine, das Grüne muss weg. Geht das? Das grüne, runde Ding muss weg. Oder geht das nicht? Egal. Das erste, womit ich mich ein bisschen befassen will, ist die Furcht. Oder auch, wie es hier im Griechischen steht, die Verzagtheit. Paulus beginnt also dieses Starterpaket mit etwas, was ihr nicht braucht. Es scheint ihm so wichtig zu sein. Er sagt, Leute, das braucht ihr nicht. Kannst du mal wegmachen, Michael, danke. Geht doch. Ein Bekannter von mir bat mich vor ein paar Jahren, ihn und seine Verlobte zu trauen. Sie hatten den Termin festgelegt, das Restaurant angemietet, das Essen bestellt und das Brautkleid war in der Mache. Ich bat ihn, weil ich seine Verlobte nur einmal gesehen hatte, mir doch ein paar Fragen zur Vorbereitung der Predigt zu beantworten. Ihr beide kennt die Fragen. Nämlich, wie habt ihr euch kennengelernt und warum ausgerechnet diesen Partner? Das interessiert mich immer sehr. Dann hörte ich lange nichts von ihm, bis sein Vater bei mir anrief und mir mitteilte, die Hochzeit ist abgesagt, mein Sohn hat die Furcht ergriffen und die Hochzeit abgesagt beim Beantworten der Fragen. Ihr sitzt zum Glück heute Morgen hier, ihr habt diese Klippe schon mal genommen, das freut mich und es ist deutlich, ihr braucht keine Verzagtheit, keine Furcht für eure Ehe. Das Wort, was hier steht, ist nicht Phobos, was sonst immer für Angst steht, sondern es ist ein anderes Wort, was nur an dieser Stelle vorkommt. Und das meint diese lähmende Seite von Furcht. Also, dass man sich nicht mal mehr traut, etwas zu beginnen, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Ihr habt euch vorgenommen, euch das Versprechen zu geben, bis dass der Tod uns scheidet. Und das ist ja doch eine gewaltige Hausnummer. Und da kann ich mir vorstellen, dass in einigen Stunden man manchmal denkt, halten wir das durch? Ist sie der richtige Partner und entpuppt er sich nicht vielleicht dann doch im Alltag als Matsche und sie wird wie, und da kann man so ein paar abschreckende Beispiele dann einsetzen. Und auch der Blick auf die Ehestatistik kann schon zur Verzagtheit führen. Aber Paulus sagt, das braucht er nicht für eure Ehe. Und deswegen beginnt euren Ehelanglauf ohne Furcht vor dem Scheitern. So, jetzt kommen wir aber zu den Ausrüstungsteilen, die ihr unbedingt braucht. Ja, das redet fast für sich. Das ist das Erste, das ist die Kraft. Wir haben es gerade gehört, du hast Fußball gespielt oder spielst immer noch Fußball und es ist, glaube ich, für jeden einsichtig, dass man für den Ehelanglauf auch Kraft braucht, genauso für das Fußballspiel. Die Alemannia Aachen hat in der Regel die Spiele verloren, weil ihnen in den 20 letzten Minuten die Kraft ausging und die braucht man, um etwas höher zu springen, um den Trick doch hinzukriegen oder den einen oder anderen Sprint hinzulegen. Wie das beim Tanzen ist, weiß ich nicht, Friederike, ist nicht so meine Welt, aber ich vermute mal, je leichter eine Tanzfigur aussieht, desto mehr Kraft braucht die Tänzerin. Ist das richtig? Also wenn ihr so auf den Zehenspitzen da rummacht und so weiter. Ebenso ist das für die Ehe. Es braucht Kraft, ihr braucht Kraft, um als Eheleute zusammenzubleiben, um euch wieder zu versöhnen, um den Partner in schweren Zeiten zu tragen, Kraft, um neue Wege auszuprobieren und Entscheidungen zu treffen. Nach der Bibel ist Kraft etwas, was Gott ausmacht in seinem Wesen. Es ist ein Kennzeichen Gottes. Und so ist es eine gute Wahl, dass ihr das in euren Ausrüstungskorb mitnehmt. Kommen wir zum zweiten Ausrüstungsgegenstand. Den habt ihr schon gesehen, lässt sich sehr einleuchten und leicht symbolisieren. Es wäre tragisch, wenn man eine Ehepredigt hält, ohne von der Liebe zu sprechen. Aber nun habe ich aus dem Hause Elfgen schon wie viel getraut? Das ist jetzt die Nummer 3. Da denke ich, Mensch, da hat man doch zur Liebe eigentlich alles gesagt. Eins möchte ich auf jeden Fall vorweg schicken. Der Evangelist Johannes geht so weit, also nein, das Neue Testament, eins der Hauptthemen des Neuen Testaments ist wirklich Liebe. Das mag man manchmal nicht hören, aber es ist so. Und der Evangelist Johannes sagt, Gott ist Liebe. Es ist ein Wesenszug Gottes, dass er Liebe ist, genauso wie die Kraft. Das Neue Testament spricht ganz selten über die Liebe als Gefühl. Sondern Liebe wird immer sehr konkret an ihren Wirkungen beschrieben. Und der Paulus schreibt soeben mal ex Ermelo in Epheser 5, Vers 23, wie ein Mann seine Frau lieben soll. Ich erlaube mir, Christoph, das etwas zu personalisieren, damit das bei dir ankommt. Und du, Christoph, du sollst Friederike lieben. Du sollst Friederike so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Genauso bist nun auch du, Christoph, verpflichtet, Friederike zu lieben und ihr Gutes zu tun, so wie du deinem eigenen Körper Gutes tust. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn genau, wie Christus es mit der Gemeinde macht. Du siehst meine Frau hier, da hat das auch gehört. Ich sage mal so, das ist ein Programm für einen Mann, da braucht er sein ganzes Leben für. Also, aber fang damit an. Ihr braucht Liebe für euren Ehelanglauf. Und diese Liebe, wenn sie sich an Jesus orientiert, so wie er es gemacht hat, das wird euren Ehelanglauf ermöglichen, sodass ihr Freude aneinander habt und die Ehe genießen könnt. Kommen wir zum dritten Ausrüstungsgegenstand nach Paulus. Wir schauen auf das Symbol. Ja. Wer angelt von euch, von Ihnen? Einer. Hechtangeln schon mal gemacht? Okay, dann, also ich erzähle jetzt so meine Version. Angeln ist ja immer so ein bisschen, ne? Der eine erzählt das, der andere das. Also das ist ein Hecht. Und bei der Besonnenheit denke ich immer ans Hechtangeln. Warum? Der Hecht ist ein Raubfisch. Und früher war das noch erlaubt, da konnte man mit lebenden Köderfischen angeln. Ja, es ist nicht so ganz toll, aber der Köderfisch kommt dann lebend in so ein Geschirr wie ein Pferd, das man vor eine Kutsche spannt und da sind an den Seiten so Haken dran. Und dann schmeißt man das Ding also ins Wasser rein an einer Leine, da ist ein Schwimmer dran und das Ganze ist dann verbunden mit der Rolle meiner Angel. Also schmeißt man rein und wartet, dass der Hecht da dran geht. Und es ist klar, bei der Größe des Köderfisches, da beißt nur der Hecht. Ja. Wenn also dann der Schwimmer weggeht, dann weißt du, da ist der Hecht dran. Und dann ist es natürlich ganz klar, wie bei fast allen anderen Fischen, will man die Angel anhauen, um den Hecht sofort rauszuholen. Aber das darf man nicht. Man braucht Besonnenheit, denn, stimmt's? Der Hecht nimmt den Fisch quer ins Maul, ganz vorsichtig, und geht dann erstmal eine Weile bis an einen Platz, wo er sich sicher wähnt. Und dann wartet er eine Weile, was passiert. Und dann dreht er sich den Köderfisch und schluckt den mit meinen Haken. Und das Ganze kann eine Weile dauern. Und ja, es gibt die Rundregel, wenn du einen Biss hast, erstmal eine Zigarette rauchen. Und das hält man fast nicht aus beim Angeln. Denn Angeln ist ein faszinierend spannender Sport mit unglaublichen Höhepunkten. Und da will man aber... Das ist eben beim Hechtangeln anders. Man braucht Besonnenheit, man muss warten können. Nun habe ich bei der Besonnenheit bei euch eigentlich keine Bedenken, insbesondere bei dir, Christoph. Ich fasse jetzt mal eure Beziehungsgeschichte zugegebenermaßen recht eigenwillig zusammen. Mit 4 Jahren der erste Kuss zwischen euch. Wer kann das schon vorweisen? Dann 16 Jahre lang überlegen. Quatsch, nein. 12 Jahre überlegen. Ja, und dann musste Friederike relativ aktiv werden, die Initiative ergreifen, bis Christoph aus dem Abwartehaltemodus, so wie der Hecht, erstmal gucken, ob das in den Modus der Entscheidung kam. Ihr beide habt gründlich abgewogen und jetzt seid ihr hier, habt den Hecht sozusagen dann doch noch an Land geholt. Das Wort, was hier im Griechischen steht für Besonnenheit, ist ein sehr bunter Strauß. Es meint zum einen, dass man seine eigenen Grenzen kennt und auch annimmt. Und Besonnenheit meint auch, Situationen mit dem Verstand zu erfassen und zu durchdringen und erst dann Entscheidungen zu treffen. Es hat etwas mit überlegtem Handeln zu tun, mit Innehalten und nicht sofort und spontan zu agieren. Und manchmal einfach auch den Mund halten. Jemand sagte mal, lieber eine Freundschaft riskieren, als einen guten Spruch zu unterdrücken. Das bitte nicht. Kraft, Liebe und Besonnenheit, das sind exzellente Ausrüstungsteile für euren Ehelanglauf. Nun habe ich von Kraft, von Liebe und Besonnenheit gesprochen und es mag so klingen, als ob es dabei sich um Tugenden handelt, die ihr möglicherweise von euren geschätzten Eltern mitbekommen habt. Du schüttelst den Kopf, Erika. Das war jetzt nur so. Genau. Man kann sich vielleicht erlernen, aber ich habe hier ein Wort die ganze Zeit unterschlagen, was für Paulus sehr, sehr wichtig ist. Paulus spricht nämlich vom Geist der Kraft, vom Geist der Liebe und vom Geist der Besonnenheit. Es sind also nicht nur einfach Tugenden, sondern es sind Merkmale des Heiligen Geistes. Das Wort Geist ist im Deutschen ein bisschen belastet, weil man relativ schnell beim Thema Gespenst ist. Und das ist irgendwie was Unfassbares und Unheimliches. Aber Geist wird im biblischen Sprachgebrauch mit dem Atem verglichen. Also Ruach im Hebräischen und Pneuma, Pneumatologie, ne? Das kennt ihr alles noch, bedeutet auch Atem oder Atemhauch. Und die Menschen haben damals sehr genau beobachtet, was es mit dem Atem auf sich hat. Und sie haben festgestellt, wenn ein Kind geboren wird, dann beginnt es irgendwann zu atmen. Irgendwie hatte man den Eindruck, der Atem kommt sozusagen dazu und dann wird das Kind lebendig. Und so sahen sie eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen der Lebenskraft, also zwischen dem Leben und sozusagen der Menschwerdung durch den Atem. Und wenn man dann weiter beobachtet hat, hat man festgestellt, wenn der Mensch schläft, sind fast alle anderen Funktionen sowas wie tot. Die Augen sind zu, sieht ein bisschen tödlich aus und alles andere ist ausgeschaltet. Aber was läuft weiter? Der Atem. Und man kann den Atem regulieren, ne? Man kann die Frequenz erhöhen und man kann die Luft anhalten. Jetzt weiß ich nicht genau, kann ein Mensch sich durch Atem die Luft anhalten umbringen? Ja, funktioniert nicht. Ne? Irgendwann müsste er anfangen zu atmen. Ist das so? Das haben die Leute natürlich auch gesehen, haben festgestellt, der Atem ist zwar so sanft, aber da steckt eine solche Kraft hin, dass man sich selbst noch nicht mal töten kann. Und am Ende des Lebens hat man festgestellt, der Mensch hört auf zu atmen. Wir sagen auch manchmal, er gibt den Geist auf und hat gesagt, das ist doch ein passender Ausdruck für den Geist Gottes. Er ist Lebenskraft, er gehört zu mir dazu, ich werde geatmet, aber ich atme auch. Und deshalb ist diese Kombination zwischen Sanftheit und Stärke so passend für den Geist Gottes. Der Geist der Kraft, der Geist der Liebe, der Geist der Besonnenheit sind nach Paulus Gaben Gottes. Es sind Wirkungen des Geistes. Und diese Gaben sind durch Gottes Geist in euch. Wir haben das vorhin gehört von dir, Matze, dass du den Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast. Von Friederike weiß ich es auch. In dem Augenblick hat der Geist Gottes euch erfüllt und ist mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und mit seiner Besonnenheit in euch gekommen. Und er wird euch niemals mehr verlassen. Und wenn ihr so ganz subjektiv an den Punkt kommt, wo ihr meint, es geht nicht mehr mit uns, was wir natürlich nicht hoffen, dass das passiert, aber dann braucht ihr euch letztlich nur an euren Atem zu erinnern, der wird weitergehen. Und solange ihr atmet, gibt es Hoffnung. Denn solange ihr atmet, ist Gottes Geist in euch. Und wenn dieser Geist da ist, ist auch Kraft, Liebe und Besonnenheit da. Diese Gaben gibt Gott euch gerne und für euren Ehelauf wird er euch heute auch noch seinen Segen geben. Denn er will, dass eure Ehe gelingt und mit ihm habt ihr alle Chancen dazu. Dazu segne euch Gott. Amen. Wir hören auf ein Lied.